Herzlich willkommen zur 24. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche bzw. vielleicht auch Ferien oder Urlaub. Auf jeden Fall ist jetzt die Osterzeit und ihr startet ein wunderschönes Wochenende, hoffentlich mit viel gutem Wetter. Ich habe, bevor ich jetzt in die Startphase gehe, ein bisschen umgemodelt heute, weil es gab weniger Kommentare zu den letzten Folgen als zu der letzten Umfrage, die ich gestellt habe. Und ich dachte mir, das versuche ich jetzt mal einfach am Ende anzuhängen. Und zwar zur 23. Folge Mono-Schwarz-Landung im Commander-Deckbrauerei mit raren Zutaten, featuring Obnixilis, der Gefallene, habe ich einen Kommentar über YouTube bekommen. Und zwar schreibt Sven Steinke: Liliana aus dem Dunkelreich könnte dir auch nützlich werden, darf zwar nur einen Sumpf raussuchen und auf die Hand nehmen, aber könntest deinen Commander noch verstärken später. Oh ja, die Karte ist auch ziemlich gut. Ich lese mal kurz vor. Liliana aus dem Dunkelreich oder Liliana of the Dark Realms kostet 2 und 2 schwarz, ist ein Planeswalker. Liliana kommt mit 3 Loyalitätsmarken ins Spielfeld, mit plus einer Loyalitätsmarke. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Sumpfkarte, zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Mische danach deine Bibliothek. Die minus 3, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus x oder minus x minus x bis zum Ende des Zuges, wobei x gleich der Anzahl an Sümpfen ist, die du kontrollierst. Und minus 6, du erhältst ein Emblem mit. Sümpfe, die du kontrollierst, haben Tappen, erhöhe deinen Mana-Vorrat um 4 schwarze Mana. Eine sehr, sehr gute Karte. Ich erinnere mich auch an ein Commander-Spiel, wo jemand wirklich die Ultimate geschafft hat zu zünden, weil alle irgendwie fokussiert waren auf andere Dinge, aber nicht auf diesen Planeswalker. Um auf jeden Fall immer wieder Sümpfe nachziehen zu können, ist es definitiv gut. Ich hatte versucht, für das Obnixilis-Deck auf jeden Fall Karten zu finden, die direkt Karten aufs Spielfeld bringen, also Länder aufs Spielfeld bringen können. Aber die Karte ist auf jeden Fall auch sehr gut und werde ich mir auf jeden Fall mal überlegen. So geht einem zumindest nicht die Land-Engine irgendwie weg, sagen wir es mal so. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von Magic Token Clan über Instagram. Schreibt: super Folge, gefällt mir sehr gut, deinen Gedankengängen beim Deckbau zu folgen. Hast du an die Karte Staff of Titania gedacht? Um einen Landfall-Trigger zu erzielen und nach 2 bis 3 Angriffen pumpt es auch deinen Commander und passt in dein Voltron-Thema. Weiter so, beste Grüße. Ja, vielen Dank. Und nein, an die Karte habe ich überhaupt nicht gedacht. Und natürlich, die passt natürlich auch wundergut, also wirklich gut in dieses Deck rein, auch wenn es keine Sümpfe macht. Und zwar, ich lese mal vor: Stab der Titania oder Staff of Titania kostet 2 farblos, ist ein Artefakt, eine Ausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält plus x, wobei x gleich der Anzahl an Wäldern ist, die du kontrollierst. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, erzeuge einen 1-1 grünen Wald-Triade Land-Kreaturen-Spielstein. Er ist von Einsatzversicherung betroffen, genau. Und für Ausrüsten für 3. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Option, um den Commander einfach mal ein bisschen stärker machen zu können, beziehungsweise diese Landfall-Trigger dann auch rausholen zu können. Was mir jetzt noch eingefallen ist, da gibt es eine Karte, die ist relativ, naja, ist jetzt schon nicht mehr wirklich neu, aber die ist auch noch nicht so alt. Und zwar gibt es Yavimaya, Wiege des Wachstums, oder eben Yavimaya, Cradle of Growth, ist eine Karte aus Modern Horizons 2. Ist ein legendäres Land und sagt, jedes Land ist zusätzlich zu seinen anderen Landtypen ein Wald. Und die kann man theoretisch auch in dem Obnixilis-Deck spielen, weil das ja kein Forest hat oder kein Tab-Symbol, kein grünes Tab-Symbol. Wäre auf jeden Fall eine Option, um dann eben mit dem anderen Deck das ganz gut, also beziehungsweise mit dem Stab der Titania das gut zu kombinieren. Aber auf jeden Fall, ja, man bekommt immer mehr Länder, man kann mehr Schaden schießen. Die Karte habe ich auch, die werde ich auf jeden Fall testen und ich werde berichten, wie es gelaufen ist. Ansonsten gehen wir jetzt gleich in die Hauptphase und zwar die ultimative Rangliste für die Schwerter aus X und Y. Und ja, ich gehe jetzt einfach ein bisschen vor, das ist einfach mal so meine persönliche Meinung dazu. Ich bin der Ansicht, je spezifischer irgendwelche von diesen Schwertern werden, desto unpassender sind sie im Commander, beziehungsweise nicht so einfach in jedes Deck reinzupacken. Und zwar fange ich an, auf dem 10. Platz habe ich Sword of Body and Mind, beziehungsweise Schwert aus Körper und Verstand, Kostet 3, ist ein Artefakt, eine Ausrüstung. Man kriegt eben Schutz vor Grün und Blau. Man kriegt +2/+2, klar. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeugst du einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein und der Spieler millt 10 Karten, ausrüsten 2. Also millen heißt, die obersten 10 Karten der Bibliothek direkt in den Friedhof legen. Das kann auch ein ziemlich großer Nachteil sein, wenn der Gegner vor allem auch mit dem Friedhof arbeitet. Das heißt, es kann auch manchmal gar nicht so gut sein, dann den Gegner damit anzugreifen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine sehr, sehr, ja, was soll ich sagen, nischige Anwendung ist. Entweder man braucht das Token für irgendwas, aber dann gibt es halt bessere Möglichkeiten für 5 Mana, weil das kostet ja 3 zum Spielen, 2 zum Ausrüsten. Und man muss noch Kampfschaden zufügen. Es gibt bessere Möglichkeiten, Spielsteine zu erstellen. Eine Karte, die mir eingefallen ist, die ganz gut mit dem funktionieren kann, ist Kapitän N'Gartrod. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Kostet 3, blau und schwarz. Ist eine legendäre Kreatur. Schreckenpirat, hat 3/6 und sagt, Schrecken, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Und immer wenn ein Schrecken, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, mildert der Spieler entsprechend viele Karten. Und zu Beginn deines Endsegments bestimmst du ein Artefakt oder Kreaturenkarte deiner Wahl im Friedhof eines Gegners, die in diesem Zug von seiner Bibliothek dorthin gelegt wurde. Bringe sie unter deiner Kontrolle ins Spiel. Und bei dem Commander kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Schwert aus Körper und Verstand wirklich gut passt, aber ansonsten denke ich mir, ist die Karte relativ nischig. Man kann im schlimmsten Fall dem Gegner auch noch helfen. Dann als auf Platz 9 habe ich das Sword of War and Peace oder Schwert aus Krieg und Frieden. Kostet auch E3, ist eine Artefaktausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und vor Weiß. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, fügt das Schwert aus Krieg und Frieden dem Spieler so viele Schadenspunkte zu, wie er Karten auf der Hand hat. Und du erhältst für jede Karte auf deiner Hand einen Lebenspunkt dazu. Ausrüsten wieder für 2. Auch eine Karte, die kann ein bisschen Leben machen, ist jetzt eigentlich nicht so die unheimlich beste Karte. Natürlich, wenn man es irgendwie schaffen würde, der Kreatur Doppelschlag zu geben oder so, dann könnte man dem Gegner ordentlich Schaden reindrücken, wenn er denn viele Karten auf der Hand hat. Das ist halt so viele Wenns, kann auch nach hinten losgehen. Ein Fall, wo es mir eingefallen ist, wo es vielleicht passen könnte, ganz gut, ist Vito, Dorn der Rose des Zwielichts. Der kostet 2 und schwarz, ist eine legendäre Kreatur, Vampir, Kleriker, hat 1/3 und sagt, immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Die andere Fähigkeit, eben 3 und 2 schwarz, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Aber eben mit der ersten statischen Fähigkeit, dass man eben Lebenspunkte dazu erhält und dann eben wieder Schaden machen kann. Damit könnte ich mir vorstellen, wenn man schaut, dass man seine Hand relativ voll behält, also viele Karten irgendwie auf der Hand hat, dass das mit dem Schwert aus Krieg und Frieden gut funktioniert. Ansonsten ist die Karte eher eine der schwächeren, würde ich sagen. Dann kommen wir zur Nummer 8, und zwar Sword of Light and Shadow, Schwert aus Licht und Schatten. Kostet 3, ist Artefaktausrüstung, ganz klar, und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Weiß und vor Schwarz. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und kannst bis zu eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Ausrüsten für 2. Kann generell ganz gut sein. Wichtig ist trotzdem, dass man auch Kreaturen erstmal im Friedhof hat, dass sie funktioniert. Also das heißt, man würde im schlechtesten Fall einfach nur 3 Lebenspunkte dazu erhalten. Das ist jetzt nicht so der Oberburner. Wenn man jetzt aber Kreaturenkarten im Friedhof hat, die man wieder auf die Hand nehmen möchte, ist es schon ein bisschen besser. Es braucht halt ein bisschen Vorbereitung oder beziehungsweise es kann jetzt von sich aus jetzt nicht so viel machen. Dann als nächstes habe ich eine Karte, die ist jetzt ganz, ganz neu dazugekommen, und zwar das allerletzte Schwert, weswegen, ja, das Ganze mache ich jetzt mit dieser Rangliste auch deswegen, weil jetzt alle Schwerter da sind. Und zwar ist das die neue Karte aus Marsch der Maschine, und zwar Schwert aus Vergangenheit und Zukunft. Kostet 3, ist eine Artefaktausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Blau und vor Schwarz. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, wenden die Überwachen 2 an. Dann kannst du einen Spontanzauber oder eine Hexerei mit Mana-Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof wirken, ohne seine bzw. ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls der Zauberspruch auf deinen Friedhof gelegt würde, schicke ihn stattdessen ins Exil. Ausrüsten für 2. Und ich finde die Karte an sich jetzt eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist nur, man muss wirklich das Deck darauf ausrichten, dass die Karte auch gut ist. Man kann ja Überwachen 2 anwenden, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, vor allem wenn man jetzt mit dem Friedhof arbeitet, das kann schon gut funktionieren. Das Problem ist, man braucht halt auch gute Zauber im Friedhof, die man spielen kann, damit sich die Karte halt auch eben lohnt. Und das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, dass die Karte extrem, ja wirklich gut oder sehr stark machen kann, ist, wenn sie Karten mit Aussetzen oder Suspend, die null Mana-Kosten einfach, also keine Mana-Kosten haben, einfach kostenlos spielen zu können. Also beispielsweise gibt es eine Karte, die heißt Vision der Ahnen, ist eine Hexerei, hat keine Mana-Kosten, aber Aussetzen 4 und ein blaues. Das heißt, statt diese Karte aus deiner Hand zu wirken, kannst du ein blaues bezahlen und sie mit 4 Zeitmarken ins Exil schicken. Entferne zu Beginn deines Versorgungssegments eine Zeitmarke von ihr. Wenn die letzte Zeitmarke entfernt wird, wirke die Karte, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, und sagt eben ein Spieler deiner Wahl, zieht 3 Karten. Wenn man die im Friedhof hat, greift man mit dem Schwert aus Vergangenheit und Zukunft einfach an, macht halt eben den Schaden und kann, wenn die im Friedhof liegt eben, kann man die einfach kostenlos wirken. Also halt einfach 3 Karten ziehen, was halt schon wirklich gut ist in dem Fall, aber es braucht halt Vorbereitung und ich sehe, dass die Karte im besten Bereich sehr viel machen kann, aber ich sehe auch, dass die Karte einfach nur im schlechtesten Fall 2 Länder in den Friedhof legt, was ja prinzipiell jetzt nicht unbedingt schlecht ist, wenn man gerade keine Länder braucht, aber trotzdem ist es halt nicht so der krasse Effekt wie andere Schwerter. Dann gibt es noch eine Karte, also das ist auf dem nächsten Platz, das müsste dann 6. Platz sein, gibt es das Sword of Truth and Justice. Das Schwert aus Wahrheit und Recht kostet 3, ist eine Artefaktausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Weiß und vor Blau. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst, und führe dann Wucherung durch. Das heißt, bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke. Ausrüsten für 2. Und jetzt gab es ja erst vor kurzem wieder neue Mechaniken mit den Giftmarken, auch mit dem Verdorben oder Corrupted Keyword. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die dann nochmal einen besseren, mehr erreichen kann, die Karte an sich. Aber die kann man auch einfach in 1-1-Markendecks spielen. Klar, es ist ein bisschen, sag auch wieder, die Taktik muss ein bisschen darauf ausgelegt sein, dass man irgendwo Marken drauflegt. Aber im schlechtesten Fall macht man den Commander halt um 2 Angriff stärker. Also man legt die 1-1-Marke drauf und tut mit der Wucherung eben nochmal eine 1-1-Marke drauflegen. Finde ich dennoch besser, weil es halt in jedem Fall, wenn man halt eben Kampfschaden zufügt, halt auf jeden Fall was machen kann, was auf jeden Fall hilft. Ich spiele das zum Beispiel in einem 1-1-Marken-Deck, und zwar, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, für die Leute, die schon länger dem Podcast folgen, und zwar Hamza, Wächter von Arashin, kostet 4, grün und weiß, ist eine legendäre Kreatur, Elefant, Krieger, hat 5/5 und sagt, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1 Marke liegt, ein farbloses weniger. Und Kreaturenzauber, die du wirkst, kosten beim Wirken für jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1 Marke liegt, eins weniger. Und da ist die natürlich perfekt, ne? Man hat ein großes Board mit vielen kleinen Kreaturen, die irgendwie 1-1 Marken drauf haben, und dann sagt man, okay, ich packe nochmal überall eine 1-1 Marke drauf. Das kann schon gut funktionieren. Dann auf Platz 5 habe ich eine Karte, das war, glaube ich, das allererste Schwert, was ich jemals hatte. Und zwar das Sword of Sinew and Steel oder Schwert aus Sehnen und Stahl. Kostet 3 farblos wieder, Artefaktausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Schwarz und vor Rot. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, zerstöre bis zu einem Planeswalker deiner Wahl und bis zu einem Artefakt deiner Wahl. Ausrüsten für 2. Und die habe ich jetzt soweit oben, weil ich denke, dass Protection oder Schutz vor Rot und vor Schwarz relativ relevant ist im Commander. Also Rot inzwischen vor allem auch deswegen, weil es so viel stärker geworden ist über die letzten Jahre. Vor allem über viele gute Karten, die Rot einfach ein bisschen, ja, nachziehen hat lassen, was zum Beispiel Kartenziehen angeht oder Kartenzieh-ähnliche Effekte angeht. Und ich denke immer so, ein Artefakt oder einen Planeswalker zu zerstören, der nicht mal von einem Spieler sein muss, dem man Schaden gemacht hat oder den man angreift, ist halt schon mal sehr, sehr stark. Und ich habe das schon sehr oft gesehen, dass das sehr gut funktioniert. Also das ist einfach eine solide Karte, die im Prinzip Removal eingebaut hat in sich selbst. Klar kann es auch manchmal sein, dass man eben nichts zerstört, aber es ist zumindest immer die Möglichkeit da, dass man ja irgendwas wegbekommen kann, was sehr, sehr stark ist zum Beispiel. Dann auf Platz 4 habe ich das Sword of Home and Hearth oder Schwert aus Heim und Herd. Kostet wieder 3, ist eine Artefakt-Ausrüstung. Sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Grün und vor Weiß. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du besitzt, ins Exil und durchsuche dann deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Bringe beide Karten unter deiner Kontrolle ins Spiel und mische danach. Ausrüsten für 2 wieder. Und die Karte finde ich deswegen gut, weil Länder aufs Spielfeld bringen ist immer gut und vor allem für Farben, die es eben nicht so gut können. Beispielsweise in der letzten Folge habe ich auch von der Karte gesprochen mit dem Obnixilis Landungs-Landfall-Deck. Einfach, dass es halt die Möglichkeit gibt, auch außerhalb von Grün Länder, also Standardlandkarten direkt ins Spielfeld zu bringen und das sogar ungetappt, ist jetzt nicht unbedingt häufig. Und dieser zweite Effekt eben, dass man auch noch eine Kreatur ins Exil schicken kann und wieder zurückholt, kann es halt sehr unangenehm machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte liegen hat wie Agent des Verrats, dann kann man damit schon ordentlich viel Schaden anrichten. Agent des Verrats kostet 5 und 2 blau, ist eine Kreatur, Mensch, Räuber, hat 2/3 und sagt, wenn der Agent des Verrats ins Spiel kommt, übernimm die Kontrolle über eine bleibende Karte deiner Wahl. Und zu Beginn deines Endsegments und falls du 3 oder mehr bleibende Karten kontrollierst, die du nicht besitzt, ziehst du 3 Karten. Also mit sowas zum Beispiel kann man halt das Schwert total ausnutzen, also bis zum Äußersten treiben. Man kann auch andere Effekte haben. Es gibt halt so viele, ja, gute Kreaturen, die irgendwie, ja, irgendwas Gutes machen, wenn sie ins Spielfeld kommen. Deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall eine gute Option. Dann auf Platz 3 ist auch ein sehr neues Schwert, das vorletzte, was rausgekommen ist. Und zwar Sword of Forge and Frontier. Schwert aus Schmelze und Wildnis, kostet 3, ist eine Artefaktausrüstung wieder. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und vor Grün. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Du darfst in diesem Zug ein zusätzliches Land spielen. Ausrüsten für 2. Und die finde ich auch generell an sich nicht schlecht. Also vor allem für Karten, die Probleme mit Kartenziehen haben, hat man jetzt quasi auf einem farblosen Artefakt die Möglichkeit, immer irgendwie ein bisschen mehr Card-Draw-Kartenziehen mit reinzubringen. Finde ich, ist eigentlich eine sehr solide Karte. Schutz vor Rot und vor Grün ist auch nicht zu unterschätzen. Grün wird sehr, sehr häufig gespielt. Rot inzwischen ja auch. Also ich finde, die Karte ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man wird immer irgendjemanden finden, bei dem man durchmarschieren kann mit der Karte. Und es sagt im Prinzip, ziehe 2 Karten. Also so grob gesagt, jetzt sagen wir mal. Dann auf Platz 2 habe ich das Sword of Feast and Famine oder Schwert aus Maus und Hunger. Kostet 3, ist eine Artefakt-Ausrüstung wieder und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Schwarz und vor Grün. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, wirft der Spieler eine Karte ab und du enttappst alle Länder, die du kontrollierst. Ausrüsten für 2. Die hätte ich auch auf den ersten Platz packen können. Ich habe mir halt nur überlegt, was denn der schlechteste Fall wäre, was die Karte macht. Und wenn ich keine Karten auf der Hand habe oder irgendwie Möglichkeiten habe, die Mana zu nutzen, bringt mir die Karte auch nicht unheimlich viel. Gut, ich kann den Gegner eine Karte abwerfen lassen, aber man braucht irgendwie trotzdem das, ja, die Möglichkeiten auf der Hand, um die Karte zum vollen ausreizen zu können, und das sehe ich an der Stelle nicht. Dennoch ist die extrem stark und extrem gut, deswegen auf meinem Platz 2. Und dann auf Platz 1 die beste Karte oder das beste Schwert von dem ganzen Cycle ist für mich Sword of Fire and Ice oder Schwert aus Feuer und Eis. Kostet 3 farblose Artefakt-Ausrüstung wieder. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und vor Blau. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, fügt das Schwert aus Feuer und Eis einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du ziehst eine Karte. Ausrüsten für 2 wieder. Und die Karte ist einfach deswegen auf Platz 1, weil sie halt immer eine Karte zieht und immer zwei Schaden schießen kann. Zwei Schaden können auch manchmal wirklich relevant sein, bei manchen nervigen kleineren Kreaturen. Oder man kann die zwei Schaden auf einen Planeswalker schießen oder einfach ins Gesicht von einem Gegner. Also ist ja egal. Auf jeden Fall fand ich die Karte einfach am besten. Und ja, hab sie deswegen auf den Platz 1 gepackt, weil sie einfach in jeder Situation eigentlich nicht schlecht ist. So, dann kommen wir jetzt zur Endphase. Und zwar gehe ich jetzt hier in der Endphase auf die YouTube-Umfrage vom letzten Mal ein. Ich fand die auch sehr spannend. Es war wirklich interessant zu sehen, wie abgestimmt worden ist. Ich hätte nicht so gerechnet. Und zwar war die Frage, wie steht ihr zu Proxies im Commander? Und weitere Meinungen dazu gerne in die Kommentare, habe ich da geschrieben. Könnt ihr jetzt auch wieder machen, wenn ihr wollt. Die lese ich dann gleich erst vor. Und zwar, jetzt kommen wir zu der ersten Antwortmöglichkeit, keine Proxies, nur Originale dürfen gespielt werden. Und da bin ich überrascht. 24% von 94 Stimmen haben das gestimmt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Dann, Proxies sind okay, aber keine Karten teurer als XYZ Euro. Haben immerhin noch 11% gestimmt. Dann, Proxies sind okay, aber nicht das ganze Deck. Das sind 34%. Also die meisten haben dafür gestimmt in dem Sinne. Dann, eine weitere Auswahlmöglichkeit war, soll jeder Proxies machen nach Belieben, aber erkennbarer, also dass sie halt schön aussehen, 15%. Und immer noch 16% haben gesagt, Proxies, wie man will, ist egal. Also Proxy einfach, ist mir wurscht. Genau, für die, die es nicht wissen, Proxies sind Karten, die quasi einfach eine Karte ersetzen sollen. Also ich schreibe einfach auf eine Karte drauf, du bist jetzt Karte XY. Dabei ist eine ganz andere Karte drauf abgebildet, aber ich meine die andere Karte. Oder man druckt sich im Prinzip die Karte aus, klebt die auf eine andere Karte drauf, tut die ins Deck rein. Damit ist das halt im Prinzip gemeint. Oder man hat halt wirklich irgendwie eine extra Artwork-Karte, die man sich irgendwo bestellt hat, die halt einfach die gleiche Karte sein soll, aber halt eben nicht von Wizards of the Coast ist. Am Ende komme ich auf meine Meinung dazu ein. Erstmal lese ich vor, und zwar schreibt Games Stacks, bin ich komplett fein mit. Möchte keinem vom Spielen fernhalten, nur weil er sich Karte XYZ nicht leisten kann. Natürlich sollte alles im Verhältnis sein und dem Powerlevel angepasst sein. Ich zum Beispiel drucke ein neues Deck und teste es. Gefällt es mir, wird es nach und nach durch Originale ersetzt. Im CEDH sind meine kompletten Decks geproxt. Da es nicht mein Augenmerk ist, sondern nur Abwechslung, bleibt das auch so. Ja, kann ich gut nachvollziehen, geht mir auch so. Also wenn ich neue Decks baue und mir fehlen ein paar Karten, dann manchmal teste ich sie, manchmal bestelle ich sie, auch wenn sie einfach nicht so teuer sind. Dann schreibt Edding, ich spiele Commander und bei uns nutzt fast jeder Proxies, was voll okay ist. Jo, sehe ich auch so. Amazing Chest Ahead schreibt, also ich proxe auch Basic Lands, Asia Pacific Land Program. Ist eine super Möglichkeit, Leute ins Hobby zu holen und erlaubt, die eigenen Decks mit alternativen Artworks kreativ zu gestalten. Ja, finde ich auch schön. Also wenn man vor allem besondere Artworks hat, die einem super gefallen, warum auch nicht? Dann schreibt Edgewalker, ich selber proxy eigentlich wenig und nur Karten, die ich habe. Bei uns sind aber auch sehr junge Spieler, die einfach nicht genug Taschengeld oder Ausbildungsvergütung haben und ohne Proxys schnell den Spaß verlieren würden. Das wäre wiederum schlecht für die Gruppe. Und das ist auch ein sehr gutes Argument, deswegen sollte man, wenn das so ein Argument oder so ein, sag ich mal, so eine Angelegenheit im Raum steht, ich kann mir die Karte nicht leisten, ich komme nicht mit den starken Decks, die ihr habt, sollte man das wahrscheinlich einfach erlauben. Dann Johannes Böckler schreibt, in meiner Spielgruppe sind Proxies nur von Karten, die man auch wirklich hat, erlaubt. Ich habe über 50 Decks und sehe deshalb nicht ein, manche teure Karte mir dann auch noch ein viertes Mal kaufen zu müssen. Auch ein sehr gutes Argument und kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Dann Sebastian von Innistrad Inn schreibt, ich proxe nur Karten, die ich besitze oder teste, weil ich sie mir kaufen möchte. Meistens Fetch und Schockländer, weil ich die für Modern und Pionier brauche. Ja, kann ich auch gut verstehen, weil ich habe auch ein Pionier-Deck und da sind auch ein paar Schockländer drin und dann denke ich mir, die bräuchte ich eigentlich jetzt im Commander-Deck und dann schiebt man die immer nur rum. Dann als nächstes schreibt The Morgomir. Ich proxe Karten, die einen bestimmten Wert haben. Sagen wir mal 20 Euro oder mehr. Auch habe ich mir die Regel gesetzt, mindestens die Karte einmal im Original zu besitzen. Ja, also das habe ich auch schon
paar Mal gesehen oder oft gelesen, wenn man die Karte einmal besitzt, dann proxy ich mir die für die anderen Decks, weil ich habe sie eigentlich ja schon. Der magische Investor schreibt, Proxy, wenn man die Karte besitzt, ist fair, wenn man zum Beispiel von Doppelländern spricht. Ja, kann ich gut verstehen. Wie gesagt, es gibt ja auch richtig teure Dual-Länder oder Doppelländer, wie zum Beispiel eben die alten originalen Dual-Länder. Kann ich da auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und dann, als schreibt als letztes noch Dada Bergheim, wir haben die Regel maximal 5 pro Deck und die Karte muss im Original vorhanden sein. Ja, sehr, sehr spannend, auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich meine, vor allem, was mich gewundert hat, dass wirklich 24% abgestimmt haben, keine Proxys, nur Originale, bei einem Format, was ja eigentlich eher casual ist, fand ich wirklich spannend. Meine persönliche Meinung dazu ist, jeder soll die Karten proxen, die er sich nicht kaufen kann, leisten möchte, leisten will. Oder ja, damit das Deck auch so funktioniert, wie man sich es ursprünglich gedacht hat. Weil nichts ist blöder, als wenn man dann in einem Spieleabend sitzt und die Karten machen einfach nicht das oder das Deck macht einfach nicht das, was es soll, weil einfach die Karten dafür fehlen. Ich für mich persönlich versuche immer, die Originalkarten in den Decks zu haben. Das ist einfach so ein Anspruch an mich selbst. Das heißt aber dann auch, dass ich manchmal Karten aus anderen Decks entwende und dann einen kleinen Zettel reinlege und sage, das soll jetzt die Karte sein. Beziehungsweise, dass nur ein Platzhalter ist, dass wenn ich das andere Deck nochmal spiele, ich die Karte wieder reinwechsle. Deswegen schreibe ich dann auch manchmal auch noch drauf, in welches Commander-Deck ich jetzt diese Karte reingepackt habe. Wird aber auch manchmal dann auch recht unübersichtlich. Ja, aber ich habe doch trotzdem schon den Anspruch, keine Proxys zu spielen. Aber das ist nur für mich persönlich. Am Spieltisch habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn jemand anderes proxen möchte. Und ich denke, das sollten sich vielleicht ja, auch viele andere überlegen. Weil ich meine, will man einen Spieleabend haben, wo ausgeglichen starke Decks da sind? Oder will man einfach ja, sagen, jeder darf das spielen, was er eben hat? Ich meine, es gibt ja noch die andere Möglichkeit, dass Leute sagen, ich spiele nur Proxys an einem Casual-Tisch. Oder Leute, die jetzt keine starken Commander-Decks haben, sagen wir wegen mir halt die vorgebauten von Wizards, die Decks, und kommt dann mit einem komplett geproxten High-Power-CEDH-Deck an den Tisch, dann ist es vielleicht nicht ganz okay. Da muss man schon mit den Leuten sprechen, aber prinzipiell spricht für mich nichts dagegen, dass man eben auch Proxys nutzt. So, jetzt zur Abschlussfrage, auch wenn es ein längerer Teil in der Endphase war, von den Schwertern von ja, X und Y oder aus X und Y, welches der Schwerter ist denn euer Lieblingsschwert? Seid ihr mit der Rangliste zufrieden, wie ich sie so gemacht habe, oder würdet ihr die Schwerter anders einordnen? Schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare, mich würde das sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr oder der Podcast, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar da, dass ich ja auch wieder auf Feedback eingehen kann von euch. Das freut mich nämlich immer sehr zu interagieren. Und ansonsten wünsche ich euch frohe Ostern und ein wunderschönes Wochenende. Und übrigens, nächste Woche gibt es eine besondere Folge, denn da ja, habe ich einen Gast am Start, wenn alles nach Plan läuft. Deswegen schaltet auf jeden Fall zur nächsten Folge ein. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Das wird die erste Folge mit einem Gast und ja, wird bestimmt gut. Deswegen wünsche ich euch erstmal, wie gesagt, frohe Ostern, schöne Feiertage, schönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen.